Jesus Christus, du bist unser Herr, du bist der Herr der Gemeinde. Du hast versprochen und verheißen, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwinden werden, Herr, weil du selbst derjenige bist, der den Tod, den Teufel und die Sünde überwunden hat. Und wir gehören dir, deine Gemeinde gehört dir, du baust sie und dieses Vertrauen habe ich zu dir. Und so möchte ich bitten, Herr Jesus Christus, dass auch heute durch diese Bibelstunde, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass wir ja deine Verheißung kennenlernen und uns auf deine Verheißung ausrichten. Möchte ich bitten, Herr, dass du zu uns, zu unseren Herzen redest und durch deinen Geist, dass es nicht einfach nur Wissen über bestimmte Dinge sind, die sogar vielleicht wir für richtig halten und für gut halten, sondern dass dieses Wissen Leben ist, dass es uns durchdringt und dass es unseren Sinn ändert und dass es uns ausrichtet, dass es uns festigt. Das ist mein Gebet. Ich danke dir, dass ich das zu dir so sagen darf und von dir das auch erwarten darf. Und danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Amen. Möchte ich einladen, 2. Petrusbrief aufzuschlagen, wenn ihr es noch nicht getan habt. 2. Petrus Kapitel 3. Wir haben letzte Bibelstunde damit begonnen, diesen Abschnitt zu studieren, dieses Kapitel. Und ich habe damit begonnen, euch da erstmal mal allgemein in diesen Abschnitt hineinzunehmen und zu zeigen, was ist das Anliegen gewesen? Warum hat Petrus 2. Petrus 3 geschrieben? Was ist das Anliegen? Und es ging eben darum, um das Aufwecken der lauteren Gesinnung. Und ich habe auch versucht aufzuzeigen, warum ich glaube, dass es auch für unsere Zeit ein wichtiges Kapitel ist, dass wir diese Erinnerung bekommen, dass unsere Gesinnung auch aufgeweckt wird, gerade in dieser Zeit, in der so viel passiert und wir mit allen und so vielen Dingen klar werden müssen, sie richtig einordnen müssen, damit wir eben mit diesen Dingen nicht so umgehen, wie die Welt damit umgeht, brauchen wir die Ausrichtung vom Wort Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Verse und dieses Kapitel da sehr einen großen Beitrag dazu leisten kann und sehr wertvoll für uns sind. Ich möchte heute die Bibelstunde oder das Studium dieses Kapitels so anfangen, dass ich erstmal das am Stück lese. Das habe ich letztes Mal nicht getan, weil ich euch erstmal allgemein da hineinnehmen wollte. Und jetzt würde ich gerne mit euch dieses Kapitel lesen. Ich möchte euch einladen, mit mir zu lesen. Das heißt, holt eure Bibeln aus in der Elbefelder. Und ihr kennt mich ja, ab und zu verlese ich mich. Und dann könnt ihr kurz schauen, wie das wirklich steht. Und dann könnt ihr mir da folgen. Also Kapitel 3, ich lese ab Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel überlieferten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die das behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durchs Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr in Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit? Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, von denen er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. So, das ist das letzte Kapitel und das waren die letzten Verse und die letzten Worte in diesem zweiten Petrusbrief. In diesen Abschnitt nehme ich euch mit hinein. Eigentlich, wenn ich das so lese, dann, ich weiß, das waren keine 5 Minuten wahrscheinlich, richtig? 3, also ein ganzes Kapitel, so viel geistliche Wahrheit. Und ich habe tiefstes Vertrauen in das Werk Gottes durch seinen Geist, den Jesus gesandt hat, dass er euch die Wahrheit bestätigt und die Wahrheit groß macht. Das heißt, er vermag durch sein Wort zu unseren Herzen zu reden. Und das wäre für mich sehr spannend, würde sehr spannend sein, eine Runde zu machen, was habt ihr alles gerade gehört? Also abgesehen von meiner Stimme. Was ist euch wichtig gewesen? Was ist klar? Was ist deutlich? An was wurdet ihr erinnert? Wo wird man ermahnt? Wo wird man neu ausgerichtet? Das wäre für mich eine sehr spannende Angelegenheit, das zu hören, was der Geist jedem Einzelnen von euch in diesen Versen zeigt. Meine Aufgabe ist, ich gehe mit euch durch diese Verse durch und durch dieses Kapitel und werde versuchen, das auszulegen. Ich werde das nicht in dem Tempo machen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, damit ich nicht am Schluss wirklich noch den Rest verliere in eurer Langmut und Geduld. So, der zweite Grund, warum ich da auch schneller durchgehen werde, als wir den ersten Petrusbrief behandelt haben, haben wir über das Ende aller Dinge gesprochen. Und dann gab es viele Exkurse zu dem Thema der Wiederkunft Jesu. Wir haben die ganz schwierigen Stellen miteinander studiert, ob jetzt Thessalonicher Brief oder die Endzeitreden Jesu im Lukas-Evangelium haben wir es komplett dann da in diesem Zusammenhang angeschaut. Ich mache seit 4 Jahren in Offenbarung am Seminar und rede über diese Dinge. So, herzliche Einladung nächsten Samstag zu dem nächsten Teil. So, von daher, ich möchte es nicht unnötig und noch einmal über die Endzeit in dieser Weise lehren, wie ich schon auch zuvor gelehrt habe. Und wenn ihr sagt, aber das habe ich gar nicht gehört, alles aufgenommen. Es steht alles bereit, kann man alles nachhören. Ich möchte euch die Intention dieser Verse aufzeigen, mit euch durch diese Verse gehen und sagen, in welchem Zusammenhang, warum spricht Petrus jetzt über dieses Thema und warum ist das so wichtig, auch im Kontext dieses Briefes. Und da, wo es nötig ist, möchte ich euch aufzeigen, Wie ist das einzuordnen und an einem Beispiel, wie wird das verstanden und ich hoffe durch dieses Beispiel, dass ihr auch die Fragen versteht oder die Schwierigkeit versteht, diesen Text auszulegen und dadurch auch mit mir durch diese Verse durchgeht und ich so eure gute geistliche Neugier wecke, diese Verse mit mir zu studieren. So gehen wir, steigen wir hinein, Kapitel 3. Gehen wir in die ersten 2 Verse, das ist in gewisser Weise eine Einleitung, auch da, darüber habe ich eben in der letzten Bibelstunde schon gesprochen, deswegen nur eine kurze Zusammenfassung. Petrus beginnt und sagt, diesen zweiten Brief schreibe ich euch Geliebte. Er wendet sich und in diesem Abschnitt geht es in erster Linie um die Geliebten. Eine sehr positive Art, jetzt über dieses schwierige Thema zu reden. Und ich glaube, nicht ohne Grund redet er so. Das heißt, in der Erwartung der Wiederkunft Jesu brauchen wir die richtige Perspektive. So entweder, und das ist wichtig, wenn wir diese Verse durchlesen, entweder ist das Kommen des Herrn, der Tag des Herrn, das Kommen Jesu, entweder ist es, werde ich als ein Feind erfunden oder als ein Geliebter. Und das hat eben Auswirkungen. Entweder ist es mir zum Frieden und zur Erlösung und zum Heil und zur Rettung und ich sehe die Langmut Gottes in allem das, was er mit mir macht, oder ist es für mich ein Tag des Gerichts zum Verderben und zu verbrennen im Feuer. So, diese zwei Perspektiven gibt es. Und jetzt ist die Frage, wenn man das liest, wie man sich angesprochen fühlt. Wenn Petrus schreibt, Geliebte, dann geht das einem wie Öl unten runter und man sagt, jawohl, das bin ich. Ich fühle mich angesprochen und man weiß, man ist ein Geliebter und dementsprechend liest man auch die Verse aus dieser Perspektive. Oder man liest das eben in dieser Weise als derjenige, wie jetzt die Spötter sitzt, die Spötter sind, die überhaupt an die Wiederkunft Jesu nicht glauben, beziehungsweise vielleicht nicht damit rechnen oder auch gar nicht wollen, dass er wiederkommt. Also es gibt zwei Arten, wie man diesen Text liest und deswegen ist die erste Herausforderung, verstehe ich mich als ein Geliebter, das heißt von Gott Geliebter, nicht, dass Petrus ihn nicht geliebt hat, aber das ist ein Zuspruch Gottes, also das ist eine Bezeichnung, die von Gott Geliebte, Kinder Gottes in dieser Intention. Petrus schreibt also an Geliebte, dieses Kapitel, das dritte Kapitel richtet sich in erster Linie an Geliebte, auch wenn da einiges wir über Spötter wieder lesen und auch etwas von ihnen und ihre Motivation wieder kennenlernen, aber der Schwerpunkt nochmal ist nicht auf den falschen Lehrern, nicht mehr, der Schwerpunkt ist nicht in erster Linie bei den Spöttern, der Schwerpunkt ist bei den Geliebten, sie brauchen ich wollte gerade sagen, eine neue Perspektive, aber wir brauchen ja keine neue Perspektive. Es ist eben keine neue Perspektive. Sie brauchen eine Erinnerung und ein wachgerüttelt werden. Und in Bezug auf was? Schaut mal, Petrus sagt, damit ihr gedenkt, der Vers 2, Kapitel 3, Vers 2, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und durch die eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Petrus sagt, Die Wachsamkeit und die lautere Gesinnung, das heißt ein Denken, das nicht verkehrt ist, ein Denken, in dem sich keine Fehler eingeschlichen haben, keine verkehrte Theologie. Wir brauchen eine gesunde, eine klare Theologie und zwar in Bezug, wir haben es gelesen, in Bezug der Wiederkunft Jesu. Und diese Klarheit, dieses lautere Denken, das heißt gesundes Denken, brauchen wir im Umgang mit den Propheten und den Aposteln. Eine andere Umschreibung mit der Heiligen Schrift. Wenn Petrus jetzt über die Wiederkunft Jesu redet, dann sagt er, dass die Gemeinde eigentlich, die weiß eigentlich, was kommt. Sie ist eigentlich da schon, das wurde ihnen schon verkündigt. Gott hat es gesagt, Gott hat es verheißen, deswegen redet Petrus immer von der Verheißung. Interessant, oder? Das ist es ist die Rede vom Tag des Gerichts, es ist die Rede das Gericht des Gottes, vom Tag des Herrn, es ist die Rede vom Feuer und all diesen Dingen. Aber dann heißt immer Verheißung, Verheißung, Verheißung. Wie verbindet ihr Verheißung? Ist Verheißung für euch etwas Gutes oder Schlechtes? Verheißung ist eigentlich, Gott hat es versprochen. Und was er versprochen, wird erhalten. Und wiederum, für die Geliebten ist eine Verheißung eigentlich was Gutes. Denn Gott hat es versprochen und was er versprochen hat, er steht zu seinem Wort. Und darum geht es. Deswegen spricht Petrus und sagt, wir müssen uns daran erinnern, was eigentlich im Wort Gottes steht. Wir müssen wissen, was da und nicht nur was da steht, wir brauchen da eine lautere Gesinnung. Das heißt, dürfen sich keine Fehler einschleichen. Auch bezüglich unserer Erwartung, was Gott versprochen hat, bezüglich unseres Endes, bezüglich unseres Lebens und all diese Dinge. Was hat Gott eigentlich versprochen? Wir müssen die Verheißungen kennen. Warum? In dem Fall hier die Spötter und die mit Spötterei kommen, die ruchlosen Menschen, sie werden diese Verheißung in Frage stellen. Sie werden sie sogar angreifen. Sie würden auch sagen, Gott steht nicht zu seinen Verheißungen, passiert nichts, oder? Schau mal, was ändert sich? Nichts ändert sich. Und da stehen wir als Christen in der Gefahr, dass wir zwar die Verheißung kennen, aber überhaupt nicht mal an sie glauben. Dass Zweifel haben, ob das Wort Gottes und das, was im Wort Gottes wirklich wahr ist und das wirklich auch eintrifft, dass wenn er es versprochen hat, er es wirklich auch vollbringen wird. Und da steht die Gemeinde auch gerade in der Endzeit unter Erwartung seiner Wiederkunft vor der großen Herausforderung, dass sie eben entweder keine lautere Gesinnung, das heißt ein richtiges Verständnis vor der Wiederkunft hat, entweder hat sich da sowas von eingeschlichen, Ich habe so ein Beispiel heute dabei, mal gucken, ob ich es heute schon euch vorlesen werde. Oder es ist überhaupt keine Erwartung mehr da. Ich sprach darüber letzten Mittwoch, dass man sich in dieser Welt so weit eingerichtet hat, dass man eigentlich gar nicht hier weg möchte. Und jetzt, wo es irgendwie schwierig wird und diese Welt nicht mehr so rosig ist, wie man sich eigentlich gerne wünschte, dann kämpft man dafür, dass diese Welt so schön wieder wird, wie sie vorher war. Und die Verheißung aber, und die ist offensichtlich, diese Welt wird nicht besser. Und diese Welt vergeht. Diese Welt ist aufgehoben und aufbewahrt für ein Ereignis, und das ist Gericht. So, da brauchen wir als Christen eben die Erinnerung, von der Petrus spricht, und eine gute Ausrichtung. Es geht letztendlich um das Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Wenn die Spötter mit Spötterei kommen, die werden darüber sich lustig machen und sagen, was, ihr glaubt daran? Das glaubt ihr wirklich? Das soll passieren? Und wir sollen nicht durch ihr Irrwahn, wie Petrus sagt, dieser Ruchlosen aus unserer Festlichkeit fallen und sagen, ja, stimmt. Und nochmal, das ist jetzt keine Floskel. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Christen Schiffbruch erleiden, so viele an dem Glauben zweifeln, an den Verheißungen zweifeln. Von daher ist es so gut und so wichtig, dieser Abschnitt, der uns daran erinnert, woran wir festhalten sollen, aus welcher Festigkeit sollen wir nicht fallen. Also in den ersten zwei Versen erinnert Petrus daran und sagt, was nochmal, was ist nicht nur sein Anliegen im Kapitel 3, sondern was ist das Anliegen überhaupt im ganzen Brief, sogar in beiden Briefen, was ist sein Anliegen? Aufwecken. Die Christenheit darf nicht einschlafen, nicht sich einlullen lassen, sondern die soll wachsam sein. Wir müssen immer wieder aufwachen und am Tag leben und nicht in der Nacht. Petrus beginnt, und ich möchte euch zeigen, wie ich gerne durch diese Verse mit euch durchgehen möchte. Ich möchte, dass wir eins am Ende behalten, das schönste Wort in diesem allem, Geliebte. Habe ich schon mehrmals betont. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe mir die Überschriften und die einzelnen Verse so eingeteilt, dass dieses Geliebte immer im Ohr bleibt. Und aus dieser Perspektive der Geliebten, ich spreche zu den Geliebten, ich mache heute keinen Kurs zu falschen Propheten. Keine Bibelstunde, in der ich falsche Propheten unterweise und der falschen Lehrer. Ich gehe davon aus, dass alles Geliebte hier sind, und ich spreche als zu diesen Geliebten. Und ich habe diesen Abschnitt für mich überschrieben, ein liebevoller Weckruf. Also wirklich ein liebevoller Weckruf, weil er indem er die Gemeinde aufweckt und sagt, passt auf, dann spricht er sie immer mit diesen Geliebten an. Und deswegen sage ich, das ist ein liebevoller, das ist kein Böser, das ist kein Verachten, das ist wirklich ein liebevoller Weckruf, den er hier am Ende seines Briefes nochmal startet. Und von daher wird es um Folgendes gehen. Ich gehe mit euch in Verse 3 und 4 und zeige euch, was die Geliebten zuerst wissen müssen. Was die Geliebten zuerst wissen müssen. Das sind Verse 3 bis 4. Petrus sagt, und zuerst dies wisst. Was müssen wir zuerst wissen? So, das wird das Erste, was wir uns anschauen. Was müssen wir Geliebte als Erstes beachten? Wenn es um dieses Thema geht, was müssen wir als Erstes beachten? Dann der zweite Punkt ist dann die Verse 5 bis 7. Da gucke ich mit euch, was den Spöttern verborgen ist, beziehungsweise was die Geliebten wissen müssen. Aber da wird es darum gehen, was die Spötter nicht wissen, im Gegensatz zu den Geliebten, was sie zuerst wissen sollen. So, es gibt nämlich etwas, was die Spötter nicht wissen, was ihnen verborgen ist. Schaut mal, in Vers 5 heißt es, denn denen, die das behaupten, ist verborgen. Und dann gucken wir uns an, was ist ihnen verborgen. Also im Gegensatz zu den Geliebten, die Petrus zuerst an etwas erinnert, was sie schon wissen, sagt er, es gibt welche, die das nicht wissen, denen ist es verborgen. Aber dann wendet er sich ab Vers 8, schaut mal, wendet er sich wieder an die Geliebten und sagt, dies eine aber sei euch nicht verborgen. Seht ihr das? Den Spöttern ist etwas verborgen. Sie, bei ihren Überlegungen, bei ihrem Spott und ihrer Argumentation oder bei der Infragestellung, die fällen dieses Urteil, warum? Ihnen ist etwas verborgen. Euch aber, sagt Petrus, Geliebte, ist nicht verborgen. Nochmal Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Wiederum. Geliebte, euch ist nicht verborgen. Geliebte, ihr sollt das zuerst wissen. Und das ist auch uns als Geliebte nicht verborgen. Das ist Verse 8 bis 10. So gucken wir, was den Geliebten nicht verborgen ist. Die Verse 11 bis 16 ist der nächste Punkt. Da geht es darum, was die Geliebte erwarten sollen. Ich wollte schon sagen können, das wäre das Falsche, was die Geliebten erwarten sollen. In was für einer Erwartung sollen die Geliebten leben? Mit was müssen sie rechnen? Was wird definitiv kommen? Was ist unsere Erwartungshaltung? Das ist ein wichtiger Abschnitt. Und dieses Erwarten, das ist ja das, wo die Gemeinde einschläft, immer wieder einschläft. Da ist eben keine Erwartung, also Wiederkunftserwartung da. So, was ist eigentlich, was erwarten wir? Und ich denke, da tun nicht nur die falschen Lehrer und die Ruchlosen und die Spötter ihren Dienst, da tun auch einige Brüder, die ich als Geliebte bezeichnen würde. Das heißt, Kinder Gottes tun ihr Übriges dazu und wecken eine Erwartung an die Gemeinde, eine falsche Erwartung, etwas, was wir nicht erwarten sollen. Die Schrift und Petrus sagt uns in diesen Versen sehr klar, was ist unsere Erwartung? Und das ist gut, wenn wir unsere Erwartung da in dieser Hinsicht prüfen. Womit können wir rechnen? Was ist unsere Erwartung? Und nachdem wir das gemacht haben, also Verse 11 bis 16, ist der letzte Abschnitt. Und dann geht es darum, Vers 17 bis 18, die letzten zwei Verse, worauf die Geliebten achten sollen. So, was ist jetzt, das sind die letzten zwei Verse, worauf die Geliebte achten sollen. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch und dann geht's weiter. Ihr müsst das jetzt alles nicht gemerkt haben und auch nicht die Einzelnen. Ich wollte euch nur den roten Faden oder den Gedankengang, wie ich durch die Verse durchgehen werde, wollte ich euch einfach zeigen und euch zeigen, dass es hier wirklich permanent darum geht, dass Petrus die Geliebten anspricht und sie eben dadurch ausrichtet und somit ihre lautere Gesinnung festigt und ja, sie in diesen Dingen aufweckt. So beginnen wir damit. Und schauen wir uns, was die Geliebte zuerst wissen müssen. Verse 3 bis 4, ich lese es noch einmal an. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach den eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so vom Anfang der Schöpfung an. Die Ausrichtung, dies zuerst wisst. Petrus sagt nicht, wenn er sagt, dies zuerst wisst, das ist in unserem Glaubensleben der erste Punkt, den wir lernen müssen. Das ist nicht, was er damit meint, wenn er sagt, dies wisst zuerst. Das heißt, hier geht es nicht um eine Reihenfolge, ein 1, 2, 3 und sagt, okay, was sind die Glaubenssätze, was sind unsere Glaubensüberzeugungen? Und er sagt, das Erste, was er als Christ lernen muss, es kommen Spötter. Das ist nicht, was er damit sagen möchte. Als Erstes, was ihr euch einprägen müsst, ist, Spötter kommen und werden über euch spotten. Das ist nicht diese Reihenfolge, von der Petrus spricht, wenn er sagt, zuerst dies wisst, sondern er redet hier in einem Zusammenhang und ich möchte euch das kurz zeigen. In dem Lesen der Kommentare, das war erstaunlich, dass fast jeder Kommentar damit begonnen hat, wenn es um Kapitel 3 ging, dass der Schreiber gesagt hat oder der Ausleger gesagt hat, jetzt kommt ein neues Thema. So, mit Kapitel 3 verlässt Petrus das Thema der falschen Lehrer und der falschen Propheten und beginnt ein neues Thema der Eschatologie, also der Lehre von den letzten Dingen, der Endzeitlehre. So das ist fast in jedem Kommentar war es so, okay, jetzt gibt es einen Cut und jetzt verlässt Petrus dieses Thema und jetzt wendet er sich am Ende nochmal, okay, was ist noch, was Sie wissen sollten? Ah ja, okay, die Endzeit sollte ich auch noch mal Ihnen etwas davon sagen. So in dieser Art und Weise. Und man löst und koppelt so die Aussage des dritten Kapitels von dem, was vorher gesagt worden ist. Und das ist aber nicht richtig. Das ist, wenn Petrus sagt, zuerst dies wisst, dann bezieht sich das in Bezug auf das, was vorher gesagt hat. Was hat er vorher gesagt? Geht mit mir Kapitel 2. Fürchtet euch nicht, nur kurz. Kapitel 2, Vers. Bevor ich Vers 9 lese, wirklich eine kurze Gedächtnisbrücke. Da geht es in diesem Abschnitt, haben wir die drei Gerichte Gottes angeschaut. Über die Engel, über die alte Welt, eben Sintflut, und über Sodom und Gomorra. Und was war das Anliegen von Petrus? Aufzuzeigen, dass die falschen Propheten, falschen Lehrer und diejenigen, die ihnen folgen und im gleichen Lebenswandel leben, in den gleichen Begierden leben, im gleichen ausschweifenden Lebensstil leben, dass auf sie eins wartet, nämlich was? Das Gericht. Und da waren diese drei Beispiele des Gerichts, und wir haben alle diese drei Beispiele angeschaut, weil wir da lernen wollten, oder zumindest ich wollte es lernen, was ist damit verbunden, warum wird gerichtet. Und jetzt lest mal mit mir Vers 9, da heißt es, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Das haben wir gelernt. Das Gericht, in allen Gerichten, Gott hat die Seinen bewahrt, hat die Seinen gerettet, aber dann heißt es, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichtes, wenn sie bestraft werden. Das ist die Aussage von Petrus. Die falschen Lehrer, die falschen Propheten, allen, denen sie nachfolgen, die in diesem Lebenswandel leben, auf sie wartet ein Gericht. Und sie werden darauf auf dieses Gericht hin aufbewahrt. Das heißt, auch wenn sie in dieser Welt leben und das tun, was sie tun und nicht direkt die Konsequenzen spüren und nicht die Folgen spüren und vielleicht und sagen, ja, wo ist Gott? Ich lüge und mir passiert nichts. Guck mal, ich stehle und mir passiert nichts. So, wieso kommt kein Blitz vom Himmel und straft mich, wenn Gott da ist? So, sie leben und die leben in ihrem ruchlosen Leben und dann sagen sie, es gibt kein Gericht. Es wird kein Gericht geben. Es war schon immer so. So, die Bösen tun Böses und die Guten tun Gutes. Und so, der Lohn ist das, was sie halt hier so tun und dementsprechend bekommen. Aber was für ein Gericht? Weil Petrus hat von einem Gericht geredet und sagt, das Gericht wird kommen. Geht mal mit mir 2. Petrus 3 und jetzt schaut mal, was in Vers 7 steht. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben. Das sind die beiden Begriffe, die Petrus bezüglich diesen Menschen oder von denen redete, die in Vers 9, ja, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden, besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen. Das ist dann in Kapitel davor. Und hier spricht er und sagt, nein, Gott bewahrt diese Erde auf. Für was? Für das Gericht. Und sie werden aufgehoben. Und für wen? Zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus hat im 2. Kapitel Brief immer wieder gesagt, das erwartet die gottlosen Menschen. Und diese gottlosen Menschen, was glaubt ihr, was sie dann sagen? Wo, was für Gericht? So, das ist das Drohen bringt nichts. Ganz viel, sie glauben nicht an das Gericht. Sie wollen mit den Gedanken des Gerichts auch nichts zu tun haben. Auch mit dem Vergehen dieser Erde. Warum? Geht mir mit mir jetzt Vers 3. Also ich will euch damit sagen, dass wenn es heißt, und zuerst dies wisst, dann bezieht sich das zuerst aufs Kapitel 2, nicht auf die Reihenfolge der Glaubensgrundlagen. Sondern wenn wir darüber reden und über die Konsequenzen dieses falschen Glaubens und des Lebensziels, dann müsst ihr eins bedenken, Menschen werden kommen und obwohl auf sie das Gericht wartet und das Ende naht, werden sie sich darüber lustig machen, sie werden damit nichts zu tun haben wollen, sie werden darüber spotten und sagen, was für ein Gericht, was willst du mir drohen? Darum spricht Petrus jetzt über die Endzeit. Darum redet er über den Tag des Herrn. Nicht einfach nur aus der Luft, noch mein Lieblingsthema, sondern weil er weiß, dass diese Menschen, denen ist verborgen, verborgen was, dass sie gerichtet werden. Denn wenn es nicht verborgen wäre, würden sie anders leben. Würden sie anders damit umgehen. Aber weil es ihnen verborgen ist, Leben Sie so, wie Sie leben. Und schaut mal, warum Sie das so leben. Petrus sagt, und dies zuerst wisst, dass in den letzten Tagen, von welchen Tagen redet er? In den letzten Tagen eben Spötter und Spötterei kommen werden. Also spricht Petrus von der Zukunft. Oder spricht er von der Gegenwart? Wann haben die letzten, oder, ja, blöde Frage, gell? Wann haben sie begonnen? Ganz genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, das ist schon länger her, da habe ich sogar eine PowerPoint mal gezeigt. Ganz untypisch für mich. Und habe diese zwei Kreise euch mal gezeigt, als wir den ersten Petrusbrief, als es darum ging, diese Zwischenzeit zu verstehen, dass wir in einer Zwischenzeit leben, zwischen jetzt und noch nicht. Und dass es ein altes Reich, ein irdisches Reich und ein himmlisches, und wie sie sich überschneiden. Und mit dem ersten Kommen Jesu brach die Herrschaft Jesu hinein in diese Welt, und mit dem Setzen zu Rechten begangen die letzten Tage. Das heißt, mit dem Kommen Jesu, mit dem Sieg über Sünde, Tod und Teufel, mit dem Sitzen zu seiner Rechten, begangen nach der Schrift die letzten Tage. Paulus und Johannes, die reden sogar von der letzten Stunde. Das heißt, und wenn Petrus, Hebräerbrief, also das ist all die Stellen, ich bin mir sicher, das ist euch bekannt, und deswegen werde ich diese Exkurse nicht mehr machen. Aber die Schrift sagt und die lehrt, dass wir leben in den letzten Tagen. Und Petrus, wenn er sagt, in den letzten Tagen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, und wenn er von der Zukunft redet, dann sagt er nicht, also dass es auch nicht in seinem Leben oder in der Gemeinde war. Die haben das genauso erlebt. Es war genauso der Fall schon zur Zeit des Petrus. Darum schreiben sie ja diese Briefe. Darum schreibt Judas und jeder von schreiben sie über diese Dinge, weil genau das passiert. Die Spötter kommen und verdrehen diese Tatsachen, machen sich lustig darüber. Wir leben in den letzten Tagen. Warum ist das wichtig? Weil nicht wenige Auslegungen, und wie gesagt, ein Beispiel habe ich hier. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, weil ich finde, das ist sehr kompakt und trifft es auf den Punkt, was ein Großteil der Christenheit und auch in diesen Dingen glaubt. Man sagt, die letzten Tage, das sind die Tage der großen Trübsalzeit. So, Petrus redet hier von einem Zeitpunkt, den, je nachdem, was für eine Position man die Gemeinde entweder erleben oder nicht erleben wird, nämlich wann man glaubt, wann man entrückt werden wird. So, und das sind die Zeit der großen Trübsalzeit. Und dann werden diese alle Ereignisse dort passieren, und davon spricht Petrus. An wen schreibt Petrus das? An die Gemeinde in der Diaspora. Zu welcher Zeit? Warum sollte er über diesen Abschnitt so schreiben, wenn es sie überhaupt nicht betrifft? Wenn es aber die Gemeinde zur Zeit Petrus schon betroffen hat, wie viel uns und wie viel mehr uns? Wir leben in diesen letzten Tagen. Das ist, du wirst sagen, ja, aber ganz schön lange Tage, gell? Und warum wird Petrus dann, was wird Petrus dann uns schreiben? Oder hat schon geschrieben, wir werden lesen. Denn ein Tag wie 1000 Jahre. Das ist der Hintergrund, warum er jetzt darüber spricht, weil ich sage, ja, okay, das ist aber lange letzte Tage. Und darum auch, das ist aber verzögern und wird es überhaupt stattfinden. Und Petrus bringt eine neue Relation bezüglich der Zeit mit hinein. Keine Umrechnungstabelle und kein Hinweis auf ein 1000-jähriges Reich hier. Sondern ihm geht es darum zu sagen, hey, Gottes Zeiträume sind anders. Und Zeitempfinden ist ein anderes. Zeit und Ewigkeit, das ist in diese Relation werden diese Dinge gestellt. Gucken wir uns aber auch noch kurz nachher miteinander, woher es hat und was es konkret bedeutet. Also, wenn Petrus einfach das sagt, das müsst ihr wissen, damit müsst ihr rechnen, dass diese Menschen, die gottlos leben, gottlos handeln, sie werden mit dem Thema der Endzeit und der Wiederkunft Jesu und des Gerichts, sie werden damit nichts zu tun haben wollen und nicht nur zu tun haben wollen, sie werden darüber spotten, das wird für sie ein Witz sein. Deswegen schreibt er und sagt er, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden. Weiß nicht, ob ich das richtig jetzt ausdrücke, aber ich habe mir gedacht, Petrus hätte doch gelangt, weil er geschrieben hat, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden und sagen. Aber er sagt, Spötter kommen mit Spötterei. Was Petrus damit meint, ist, er verstärkt das und zeigt, wie durchdrungen und wie falsch und mit was für eine wirklich Boshaftigkeit und Ablehnung sie gegenüber der Wiederkunft Jesu sein werden. Also sie sind nicht nur Spötter, sondern die kommen mit Spötterei. Das heißt, es ist eine doppelte, eine Verstärkung. Er verstärkt damit und macht deutlich, wie absurd diese Menschen, dass die Verheißung der Wiederkunft Jesu, wie absurd für sie das sein wird. Dieser Spott, von dem hier die Rede ist, ist höhnen, verhöhnen, sich lustig machen. Es ist nicht nur ein abwertendes oder ablehnende Haltung gegenüber. Es ist jetzt nicht so, okay, das juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Du glaub, was du willst, ist mir egal. Das ist weniger. Es geht in den Angriff. Es geht darum, das ins Lächerliche zu ziehen. In ähnlicher Weise, als sie sich über Jesus lustig gemacht haben, als er vom Verhör war und sie ihm das Gesicht verhüllt haben und reingeschlagen und bespuckt haben und sagen, Weissage, wer war's? Das ist, was du sagst, du bist ein Prophet, du bist Sohn Gottes, du siehst doch, wer dich geschlagen hat, sag's doch. Das ist nicht nur, okay, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben, ich glaube nicht an ihn, es ist sogar so eine Aversion dagegen und eine Abneigung und der Wunsch oder der Drang, sich so darüber lustig zu machen, um es so zu entstellen und bloßzustellen. Und das ist, was hier passiert. Das heißt, diese Menschen werden den Glauben, die Verheißung nicht nur sich gegenüber distanzieren, sie werden sich in dieser Weise sich so darüber lustig machen und verhöhnen, wie sie mit dem Herrn Jesus Christus getan haben. Das heißt, die falschen Lehrer, die falschen Propheten, die ruchlosen Menschen, von denen Petrus spricht, und deren Nachfolger, für sie ist es ein Witz. Für sie ist das, was Gott in seinem Wort verheißen hat, es ist ein Witz. Und ein Grund zum Gespött, ein Grund zum Lachen. Das mache ich jetzt. Warum diese Aggression, warum diese Art und Weise des Verleugnens, warum diese Art und Weise, sich darüber lustig zu machen, warum dieser Hohn und Spott, woher kommt das? Petrus sagt uns, woher das kommt. Schaut mal, in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Das ist die Motivation. Das ist die Motivation, warum sie die Wiederkunft Jesu ablehnen und warum sie sich darüber lustig machen. Und der Grund liegt darum, weil sie ihren Lebenswandel lieben, weil sie ihre Begierden ausleben. Das von der griechischen Grammatik, dieses Begierdenwandeln, ist nicht mal in eine Begierde fallen oder von einer Begierde mal übermannt oder überführt oder überwältigt worden zu sein, sondern es ist ein Ausdruck von, sie leben beständig in einem Leben der Begierde. Es ist ein Ausdruck, dass jemand in der Begierde bleibt. Nur als Beispiel, die Schrift sagt, wir haben im Johannes-Evangelium, was für viele Christen schwierig zu verstehen ist, wenn Johannes schreibt, die Kinder Gottes sündigen nicht. Habt ihr schon mal gelesen? Und dann sage ich, ja, wie kann er das behaupten? Dann, oh nein, ich bin kein Kind Gottes, ich sündige ja. Und da steht das Gleiche in der griechischen Grammatik, ne, dass ein Kind Gottes nicht bleibend in der Sünde bleiben wird. Also er wird nicht bleibend sündigen. Er wird nicht sündigen und darin bleiben und für ihn wird es kein Problem sein. Versteht ihr? Er wird damit kämpfen, er wird das Gewissen beschmutzen. Deswegen sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu, gerecht und reinigt. Ein Christ wird nicht sagen, ich habe keine Sünde und wird darin leben. Er wird die Vergebung und die Reinigung des Gewissens suchen. Aber ein Nicht-Christ, der wird in der Sünde bleiben und ihm wird das nichts ausmachen, in Sünde zu leben. Und das versteht ihr, was ich meine? In diese Richtung spricht Petrus hier, dass sie in ihren Begierden wandeln. Das heißt, sie haben einen Lebensstil, das absolut darauf aus ist, in dieser Welt ihre Befriedigung ihrer Begierden. Alles ist darauf ausgerichtet. Und da gibt es kein Umdenken. Sie bleiben daran. Jedes Thema geht es eben, ich und meine Begierden. Wenn ich von Begierden rede, dann ist es jetzt nicht nur sexuelle Begierden, sondern es ist in allem, dass ich sage, ich und die Befriedigung dessen, was ich brauche oder denke und mir wünsche. Und ich habe letzten Mittwoch darüber gesprochen, weil Menschen und auch nicht viele Christen, nicht wenige Christen, sich so darauf einrichten, als ob in dieser Welt ihr Sinn des Lebens darauf ist, in dieser Welt alles zu bekommen, kein Wunder, dass sie eben keinen neuen Himmel, keine neue Wiederkunft Jesu nicht erwarten, weil sie in dieser Welt ja schon das haben, was sie denken, das ist ja Himmel auf Erden. Ja. Ich denke manchmal, nein, nicht manchmal, oft, dass der Herr nicht ohne Grund für uns diese Welt so unattraktiv macht, dass wir keine Lust haben auf sie. So, er bringt uns oft in schwierige Situationen, weil er weiß, dass wir nur dann ihn anrufen. Wenn es uns gut geht, und er weiß ganz genau, wenn diese Welt, wenn sie nicht merken, dass diese Welt verdorben ist, die werden sie lieben und auch in ihr bleiben wollen. Zieht er ab und zu den Vorhang und wir können hinter die Kulissen blicken und sehen, wie verdorben und durchtrieben diese Welt von den Begierden ist. Das ist ihre Motivation. Sie lieben diese Welt und sie lieben ihre Begierden. Und das passt nicht in den Kontext der Wiederkunft Christi, weil, und das werden wir sehen, sie wissen, dass Jesus, guck mal, es heißt doch, wo ist die Verheißung? Wenn sie sagen, wo ist die Verheißung, dann bedeutet das was? Sie kennen sie. Sie wissen ja von einer Verheißung. Ihr sagt, Jesus kommt wieder, um zu richten. Das heißt, sie wissen das. Das heißt nicht, das, was ihnen verborgen ist, bedeutet nicht, dass sie keine Kenntnis von diesen Dingen haben. Sie wissen, dass es zumindest eine Verheißung gibt seiner Ankunft. Aber sie wollen damit nichts zu tun haben. Und um sich selbst zu rechtfertigen und seinen Lebensstil und die Begierden zu frönen, machen sie sich dann darüber lustig. Was kennzeichnet Kinder Gottes? Wir werden das intensiver noch behandeln, wenn wir die Verse 11 bis 16 studieren. Das heißt, wenn wir über die Erwartung, was die Geliebten erwarten müssen oder sollen, uns anschauen. Aber ich möchte euch bitten, kurz eine Stelle 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8 aufzuschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 4. Lasst mich ab Vers 3 lesen. Für mich ist es so, wenn je tiefer ich in das Wort Gottes hineinkomme, auch jetzt zum Beispiel im Petrusbrief, und die einzelnen Themen sehe, wie sie zusammenhängen, und dann gehe ich in andere Briefe, und wenn ich dann eine Stelle sehe, die über das gleiche Thema ist, dann lese ich ein bisschen vorher und ich merke, wie der Kontext immer der gleiche ist. Diese Dinge immer wieder zusammenpassen. Schaut mal ab Vers 3, Kapitel 4, Vers 3. Paulus schreibt, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer anhäufen werden, weil es in ihren Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Das haben wir schon oft gelesen, richtig? So, das Kennzeichen falsche Lehrer, beziehungsweise eben derjenigen, die sich Lehrer holen. Und sie holen natürlich solche, die sagen, hey, voll gut und alles gut, leb deine Begierden, leb dein Leben, Gott hat nichts dagegen und alles das. Also sie hören natürlich das und den, der sie in ihrem Lebensstil einfach bestätigt. Paulus schreibt weiter, Vers 5, das ist der Kontext. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Also in gleicher Weise wie Petrus, kurz vorm Abscheiden und Ablegen seines Zeltes ist und seinen Brief, den zweiten Brief schreibt, so schreibt Paulus diesen zweiten Timotheusbrief in der gleichen Haltung und in der gleichen Perspektive. Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Das kennt ihr, gell? Falls ihr euch fragt, was ich gerne auf meinem Grabstein hätte, dann das. Ja. Wenn ihr dann überlegt, was würde ihr gerne auf seinem Grabstein, schreibt das drauf. Aber schaut mal, warum. Nicht, weil ich sage, boah, so ein toller Held und ich habe voll gekämpft und gemacht. Schaut mal, was ist der Kampf? Was ist der eigentliche Kampf? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das ist der gute Kampf, Nicht, ich habe die Werke getan, habe so viel gepredigt, habe so viel Gemeinden gegründet, sagt Paulus, habe dann Schiffbruch erlitten und habe das gemacht und habe mich da so. Das ist nicht, was er sagt. Ich habe den Glauben bewahrt. Welchen Glauben? An unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und dann schreibt er weiter, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das ist seine Gerechtigkeit aus Glauben. Denn den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Ja, das wartet auf ihn. Er bekommt diese Gerechtigkeit und er spricht von einem Tag, von jenem Tag. Wir werden das im Petrusbrief uns genau anschauen, von welchem Tag ist eigentlich da die Rede, Kapitel 3. Und worauf ich hinaus möchte, ist jetzt hier, schaut mal, was da steht. Also er sagt, er bekommt diese Gerechtigkeit von dem gerechten Richter. Das heißt, wenn Jesus kommt, um zu richten, dann bedeutet es für den Paulus aber, er ist ein Geliebter. Er kriegt die Gerechtigkeit. Und jetzt schaut mal, wer kriegt sie noch? Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. So, er redet von dem Tag, an dem er die Gerechtigkeit bekommt, die Krone der Gerechtigkeit. Wir können anders umschreiben, das ewige Leben. Und er sagt, aber nicht nur ich kriege das, sondern auch alle, wer, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Von was redet er, warum sagt er das? Denn wer die Gerechtigkeit, wer den Glauben nicht bewahrt hat, glaubt er, der will die Erscheinung, der liebt die Erscheinung Jesu? Glaubt er, will, dass Jesus wiederkommt? Nein. Wer hat die Erscheinung lieb gewonnen? Der den Tag nicht fürchtet. Und wer fürchtet den Tag nicht? Der sagen kann, ich habe den Glauben bewahrt. Den Glauben an meinen Herrn, der meine Gerechtigkeit ist. Und darum fürchte ich den Tag nicht. Ich liebe ihn, ich warte darauf. Das ist ein Unterschied zwischen denen, die Geliebte sind und was kennzeichnet sie aus? Ich finde das so schön, ich habe es mir unterstrichen, die Erscheinung lieb gewonnen. Sie haben sich in diesen Gedanken verliebt. Es ist für sie ein herrlicher Gedanke. Seine Erscheinung. Jesus kommt. Er wird erscheinen, sich sichtbar offenbaren. Alle werden ihn sehen. Alle werden ihn sehen. All das, was als Verheißung gesprochen, als Verheißung versprochen, alles, was geschrieben wird, das wird sichtbar und offensichtlich. Und dann wird man nicht nur ihn sehen, dann werden wir auch als das offenbart werden, was wir sind, sagt Johannes. Aber das ist der Unterschied zwischen den einen, die diese Welt lieb gewonnen haben und eben die Begierden und sie lieben nicht die Erscheinung. Petrus redet eben aber zu den Geliebten und will sie da ausrichten. Er sagt, Leute, lasst uns wachsam sein, dass wir da nicht einschlafen und die Prioritäten sich bei uns eben nicht in diesen Dingen nicht verschieben. Liebe Geschwister, ich weiß, dass jeder seine eigene Last und tragen muss und mit Dingen zu kämpfen hat. Und trotzdem, die Zeiten, in denen wir leben, die offenbaren unsere Gesinnung. Die zeigen, worauf es uns ankommt, was uns wichtig ist, was wir eigentlich wirklich lieben. Was wir wirklich lieben. Und hier geht es eben um die Wiederkunft, um die Ankunft. Also, was sollen wir zuerst wissen? Was sagt Petrus? Was sollen die Geliebten zuerst wissen? Vers 3 sagt er eben, dass Spötter kommen werden und weil sie ihre eigenen Begierden mehr lieben eben als die Erscheinung Jesu, werden sich darüber lustig machen. Ich glaube, und mein Verständnis ist, die Art des Spotts und des Hohns ist eine Art, es wegzuschieben. Solange es witzig ist, solange es funny, solange man darüber lachen kann, solange es ein Witz ist, keine Bedrohung. Und darum der Spott und der Hohn. Es ist ein bloßer Witz. Es ist ein Witz für sie, diese Verheißung. Und Petrus sagt also, ihr müsst wissen, sie werden kommen. Und sie werden sagen, das ist ein Witz. Und das Zweite ist, was werden sie sagen? Vers 4. und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. So, nochmal, sie wissen, es gibt eine Verheißung. Petrus hat ja gesagt, er will ihre lautere Gesinnung aufwecken, damit sie was nicht vergessen. Das, was die Propheten gesagt haben und was die Aposteln, was Jesus durch die Aposteln gesagt hat. Wir wissen, das ist Altes und Neues Testament. Und das heißt, diese Verheißung, das, was im Wort Gottes steht, sie wissen das, was im Wort Gottes steht, aber sie sagen, wo ist das? Es trifft nicht ein, es passiert nicht. Ihr sagt, Jesus kommt wieder, wie lange ist schon her? Wann soll er in den Himmel gefahren sein? Und dann, und die erste Gemeinde, die war dann, die haben gewartet und kam er? Nee. Dann kam die nächste Generation, gewartet und kam er? Nee. Aber die gehen sogar weiter, weil die Verheißung ist ja nicht nur im Neuen Testament gegeben. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder, oder? Hat er es versprochen? Er hat es versprochen. Lügt unser Jesus? Niemals. Er hat gesagt, ich komme wieder und hol euch, oder? Ich habe noch einiges zu tun. Ich bereite alles vor. Wenn ich fertig bin, ich komme. Es ist eine Verheißung. Ich verspreche es euch. Damit ihr nicht ganz so allein hier seid, sende ich meinen Geist. Er wird euch helfen, diese Zeit zu überstehen. Aber ich hol euch wieder. Er hat es versprochen. Die Apostel haben in jedem Brief, wie gesagt, wenn wir über Erwartung reden, ich werde ein paar Stellen euch vorlesen, was in jedem Brief schrieben sie und sagen, das macht Christen aus. Sie erwarten seine Wiederkunft. Wir erwarten, dass unser Jesus wiederkommt, oder? Vermisst du ihn? Soll er wiederkommen? Kann man natürlich nur dann sagen, wenn man ihn vorher lieb gewonnen hat. So, dann wartet man. Das Bild des Bräutigams und der Braut, darum wird es ja in der Bibel so, wenn die Braut, die sich nicht verliebt hat, die sagt, oh, hoffentlich baut er das Haus lange. Ja? Und gründlich. Ja, hoffentlich passiert was unterwegs. Aber eine, die sich verliebt hat und sich danach sehnt, bei ihm zu sein, sagt, hey, mach schnell. Bitte, ist okay, ich muss nicht perfekt sein, aber hol mich. Er sagt, nein, es wird perfekt. Und dann kommt er. Es ist, er hat es versprochen. Aber nochmal, das hat nicht nur Jesus versprochen. Es haben nicht nur die Aposteln versprochen. Das haben die Propheten versprochen. Sie haben darüber geredet, was erwartet das Volk Gottes, das wahre Volk Gottes, und was erwartet seine Feinde. Er hat es versprochen. Und er, wenn Gott etwas sagt, Gott etwas spricht, dann wird es. Die Zeit ist gleich rum. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele, okay? Damit, wenn Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Von welcher Ankunft reden Sie? Was zweifeln Sie an, dass passiert? Was zweifeln Sie an und sagen, hey, das geschieht nicht? Geht mit mir nur als Beispiel Psalm 21. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Psalm 21. Ebenfalls durch den Geist getrieben, gesprochen dieser Psalm, geschrieben dieser Psalm, Ausrichtung auf den König, der auf den Herrn hofft und auf seine Rettung. Und ich steige ein ab Vers 8. Denn auf den Herrn vertraut der König und durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. Auch das herrliche Aussage, oder? Worauf vertraut er und durch was wird er stehen bleiben? Durch die Gnade. Und Vers 9. Deine Hand wird alle deine Feinde finden, deine Rechte wird finden deine Hasser. Vers 10, einem Feuerofen wirst du sie gleich machen, zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr in seinem Zorn wird sie verschlingen und Feuer wird sie verzehren. Das ist eine Verheißung. die Verheißung für das, durch die Gnade bleibt der Gerechte, aber die Feinde und die Hasser, was wartet auf sie? Ein Feuerofen. Und wann wird das sein? Zu der Zeit seiner Erscheinung. Was wird passieren für die Feinde? Wenn er erscheint, dann wartet sie auf ein Feuer und Feuer wird sie verzehren. Davon spricht Petrus, eine Verheißung. Das hat eine Verheißung des Alten Testaments. Und ich sage, die wissen das und sagen, ja, wo ist es? Guck mal, wir spotten, wir höhnen, kein Feuer, nichts passiert. Wie viele von diesen Spöttern sind schon gestorben? Wie viele haben da gehöhnt und wie viele sind Feinde und Hasser? Nichts passiert. Geht mit mir ins Buch Jesaja. Da steige ich jetzt nur hinein etwas und, oder vielleicht kriege ich es noch hin. Bis 5 nach haben wir gebetet, habe ich geschaut. In Jesaja Kapitel 28. Ich schaue mal, wie viel ich euch da. Auch da, der Kontext ist so spannend. Jesaja 27 geht es um diesen Leviathan, die falsche Schlange da, die wir in Hiob hatten, der für den Teufel steht, für die Feindschaft steht und dass Gott sie besiegen wird und erschlagen wird. Also der Kontext ist sehr interessant, aber das mal dahingestellt. Und jetzt geht es in Kapitel 28, Gott spricht über die falschen Propheten, er spricht über die Priester, er spricht über die Spötter unter seinem Volk und darüber, was sie da tun und dass es für Gott ein Zorn ist. Und er sagt, was er dann mit ihnen machen wird. Also der Kontext ist der gleiche, in dem wir sind. Kapitel 28, Vers 14, nur ein paar Verse lese ich an. Da heißt es, darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geisel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen. Und wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Eine poetische Umschreibung dessen, der Spötter und der Höhner zu sagen, uns wird nichts passieren, wo ist das Gericht? Uns wird keine Strafe erleiden. Sie leugnen das. In einer eben poetischen Sprache wird das dargestellt. In diesem Zusammenhang, und das will ich euch nicht vorenthalten, lest mal mit mir Vers 16. Darum so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Ist uns bekannt, oder? Hier ist die Rede von Jesus. Petrus spricht, im ersten Petrusbrief zitiert er diese Stelle und sagt, und für viele wird es kostbar sein und für die anderen ein Stein des Anstoßes. Die werden sich daran stoßen, sich darüber ärgern, darüber spotten und werden aber auch fallen, werden zugrunde gehen. Dieser Stein wird sie umbringen. So, für die einen ist das, was Gott anbietet, das Herrlichste und das Schönste und das Köstlichste. Für die anderen ist es ein Grund zum Spott, zum Hohn und eben auch zum Fall und zum Gericht. So, darum geht es in diesem Abschnitt. Davon ist hier die Rede. Und die sagen aber, nein, uns wird es nicht treffen, wir werden nichts dergleichen wird uns passieren. Und jetzt Vers 22, schaut mal. Und nun treibt nicht Spott. Das heißt, das, was sie da getan haben, in der Art und Weise, wie sie darüber geredet haben, das war Spott. Und hier heißt es, treibt nicht Spott, damit eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Also je weiter ihr es treibt, umso enger wird eure Fessel. Umso mehr und so klarer wird es, was auf euch wartet. Was wartet auf sie? Zweiter Teil in diesem Vers. Denn ich habe von fest beschlossener Vernichtung gehört. Durch den Herrn, der Herrn der Herrscharen über die ganze Erde. Treibt nicht Spott. Warum? Es gibt einen festen Termin. Ich habe vom Festbeschlossenen gehört. Gott hat etwas beschlossen, festgesetzt. Es gibt einen Tag. Es gibt einen Tag X und dann ist es vorbei. Und lasst mich das schon jetzt euch schon mal anstoßen und dann vertiefen und beziehungsweise für die Verständigen dann als Erinnerung. Es gibt einen Tag, an dem die Spötter und die Gottlosen gerichtet werden. Danach gibt es keine zweite Chance für niemanden. Für niemanden. Danach gibt es nicht noch mal eine Chance, wo die Nationen daherkommen oder sonst irgendwann und doch noch mal Rettung bekommen. Vielleicht doch noch zum Glauben kommen. Es gibt einen Tag und der heißt Tag des Herrn, er heißt Tag des Gerichts, er heißt Tag der Erscheinung, Tag der Wiederkunft. Und wenn dieser Tag kommt, eine fest beschlossene Vernichtung, danach gibt es nicht noch mehr. Und davon redet Petrus. Was ist das für eine Warnung? Tut Buße, Gott ist langmütig, weil es kommt ein Tag. Aber dann vielleicht kriegt noch die Riesenmenge von Menschheit noch eine zweite Chance. Das ist sehr ernst. Und da sage ich, da ist wirklich viele Unwissenden, Unverständigen, die verdrehen das. Hört mal, wie dieser Tag kommen wird, Kapitel 29, Vers 5. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewalttätigen. Und plötzlich, in einem Augenblick, wird es geschehen. Vom Herrn der Herrscherin wird sie heimgesucht werden. Mit Donner und Erdbeben und mit großem Getöse, also mit dem großen Knall, mit dem starken Geräusch. Habt ihr noch, vor einer Stunde habe ich was gelesen? Ja, habt ihr es noch im Ohr? Mit starkem Geräusch wird es vergehen. Und dann heißt das, schaut mal, mit großem Getöse, mit Wind und Sturm und mit der Flamme eines verzehrenden Feuers. Fest beschlossene Vernichtung. Gott hat es ist eine Verheißung. Und die Verheißung gilt den Feinden, für die Geliebte, für das Volk Gottes, die unter diesen Feinden leiden. Ist diese Verheißung eine gute Nachricht, oder? Für die Feinde ist es keine gute Nachricht. Aber die Feinde machen sich lustig darüber. Uns wird nichts treffen. Wir werden kein Gericht erleben. Wir haben einen Bund geschlossen mit der Lüge, mit dem Scheol. So, kein Problem. Und Gott sagt, spottet nicht, denn das ist Spott. Der Tag ist fest beschlossen. Soll ich ans Ende von Jesaja? Ich spare euch die Stellen dazwischen. Geht zu mir, mit mir Jesaja 66. Jesaja 66. Ich verspreche euch, dass wir Kapitel 65 und 66 uns anschauen werden. Weil damit hängt viel. Wenn es heißt, wir erwarten neuen Himmel, neue Erde und das nach einer Verheißung passiert, dann müssen wir wissen, wo wurde es verheißen und von welcher neuen Himmel, neue Erde ist der die Rede. Und dann muss ich mit euch dann Jesaja diese Verheißung anschauen. Ich lese ab Vers 15, Kapitel 66, aber bevor ich es lese, damit ihr den Kontext nochmal hört. Kapitel 66 geht es darum, dass Gott sagt, ich habe gewarnt. Aber ihr wolltet nicht hören. So, in dieser Weise, spottet nicht, macht die Fesseln nicht noch fester. Schaut mal, in Kapitel 66, Vers 3 lese ich. Wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speise opfert, ist Schweineblut. Wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist wie einer, der Unheil segnet. Also eigentlich ist da ein Dienst, ein Gottesdienst mit Opfer und all diesem Ding. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, wisst ihr, wie es bei mir ankommt? Götzendienst. Will nichts davon haben. Wenn einer da daherkommt und Speiseopfer, also die tun das nach dem Gesetz, die tun das nach ihren Werken und denken, die haben einen Gottesdienst und Gott sagt, das ist für mich wie einer, der Hund Genick bringt oder Blut und also das ist Götzendienst, das ist für ihn ein Gräuel. Und warum? Schaut mal, Vers heißt weiter, wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihren Scheusalen gefallen hat. Sie lieben ihre eigenen Wege, sie haben ihre eigene Religion geschaffen, sie denken, das ist, was Gott will, sie leben in ihre eigenen Begierden, haben ihre eigenen falschen Lehrer und Propheten angehäuft, die ihre Ohren kitzeln und denken, das ist etwas, was Gott will, das ist Religion oder Glaube oder was auch immer. Und Gott sagt, das sind eure eigenen Wege, nicht meine Wege. Und sie haben Gefallen an diesen Scheusalen, an diesem Gräuel, das gefällt ihnen. Ich hoffe, ihr den Bezug habt ihr. Und dann Vers 4. So werde ich auch ich Misshandlungen für sie wählen und über sie bringen, wovor ihnen graut, weil ich gerufen habe und niemand geantwortet hat, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen und das gewählt haben, woran ich kein Gefallen habe. Gott sagt, ich habe geredet, ich habe die Verheißung gegeben und ich habe gesprochen und gesprochen, gesprochen und sie wollten nicht hören. Sie hören nicht darauf. Sie haben diesen Stein, den kostbaren, verworfen. Sie haben das, was ich will, die Gerechtigkeit, die ich will, nicht durch Speisopfer und Trankopfer. Sie wollten damit nichts zu tun haben. Sie haben das verworfen. Dann geht's weiter. Ich springe ein bisschen in Vers 5, am Ende heißt es, aber sie werden zuschanden werden. Dann heißt es, Schall eines Getöns von der Stadt her, Schall aus dem Tempel, Schall des Herrn, die Vergeltung übt seinen Feinden. Schaut mal, dreimal Schall, das heißt Posaunenschall. In der Offenbarung haben wir die drei Wehe, die drei letzten Posaunen. Und am Ende von den drei letzten Posaunen heißt es, und sie taten nicht Buße. Und was kommt dann? Die letzte Posaune. Und was ist die letzte Posaune? Gericht. Völlige Vernichtung. Das ist, was Jesaja verheißt. Das ist, was Jesaja gesagt hat. Und dann heißt es Vers 7. Ehe die Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe die Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie vor einem Knaben entbunden. Das heißt, das Bild, dieses Schal wird in Zusammenhang mit Wehen dargebracht. Das ist der Bezug zu der Offenbarung, Kapitel 9, wo es eben um diese drei Wehen, Wehe, Wehe, Wehe denen. Für das Volk Gottes wird dieses Wehe positiv sein, denn das ist für sie wie Geburt eines Kindes. Wehen sind nicht schön, oder? Ich habe gesagt, ich werde nicht dieses Thema mehr vertiefen. Aber dabei, was dabei rauskommt, ein neues Leben, es bringt so viel Freude, im besten Fall Glück, ja, so unbeschreibliche Freude. Man vergisst die Schmerzen und all das. Und das beschreibt Gott. Für das Volk Gottes bedeuten dieses Gericht und dieses Durchleben dieser Wehen, es bedeutet Schmerzen, aber dabei, und dann wird es aber für das Volk herrlich sein. Und dann spricht er, ich werde sie trösten, wie eine Mutter sie tröstet. Ihr kennt diese, das ist der Zusammenhang. Aber was bedeutet das für die Feinde? Für das Volk Gottes bedeutet es neues Leben, eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Aber für die Feinde, und das ist jetzt Vers 15. Denn siehe, der Herr kommt im Feuer und wie der Sturmwind sind seine Wagen, um seinen Zorn auszulassen in Glut und sein Drohen in Feuerflammen. Denn mit Feuer hält der Herr Gericht, mit seinem Schwert vollzieht er es an allem Fleisch und die Erschlagen des Herrn werden zahlreich sein. Wieder, das eine, das Volk ist zwar durch die Leiden, durch Schmerzen, durch die Wehen hindurch, gibt das herrlich, eine herrliche Verheißung. Für die Feinde aber bedeutet es, wenn der Herr kommt, Feuer. Es bedeutet Gericht, es bedeutet sein Schwert. Und es bedeutet, dass an allem Fleisch, wenn alles Fleisch gerichtet wird, wer soll dann noch übrig bleiben? Wer? Wer soll nach diesem einen Tag, wenn der kommt und gerichtet, wer soll noch übrig bleiben für eine zweite Chance? Ja, das ist nämlich der eine und das ist der entscheidende Tag und den werden wir dann in der nächsten Bibelstunde uns genau anschauen. Wir werden dann die Verse 5 bis 10 uns gemeinsam anschauen, was den Spöttern verborgen ist. So, wir haben jetzt die Verse 3 bis 4 angeschaut, was die Geliebten zuerst wissen müssen. Und was ist das, was sie zuerst wissen? Menschen, die in ihren Begierden leben, werden, obwohl sie wissen, was Gott darüber sagt, und was sie erwartet. Sie werden darüber spotten und werden sich darüber lustig machen. Warum? Weil sie ihr eigenes Leben hier leben wollen. In gewisser Weise, sie rechtfertigen sich selbst dadurch. Ja, sie entschuldigen sich selbst dadurch. Und sie sprechen sich selbst dadurch von dem Gericht und von dem Urteil Gottes frei. Das ist das, was wir zuerst wissen müssen. In der Androhung des Gerichts werden die, die keine Kinder Gottes sind, die werden das verwerfen. Ja. Warum tun sie das? Warum verwerfen sie, obwohl sie eigentlich die Verheißung kennen? Weil ihnen etwas verborgen ist. Was ist ihnen verborgen? Nächste Bibelstunde. Ich möchte beten. Wie sehr wünsche ich mir, Herr, dass diese Erwartungshaltung oder dieses Lieb gewonnen haben, deine Erscheinung in unseren Herzen so viel Raum gewinnt, dass wir wirklich in allem, was wir tun und denken, in den Entscheidungen, die wir treffen, in dem Umgang mit Leid und mit Schmerz, Herr, dass das unsere Perspektive ist. Du hast verheißen, du hast etwas versprochen, dass wir durch Leid zur Herrlichkeit gelangen, dass wir das alles Unrecht, was wir in dieser Welt erleben und erleben werden, und dass du wirst uns davor nicht bewahren, dass aber du dieses Unrecht rächen wirst und dass du die Gerechtigkeit aufrichten wirst und dass du alles Feindliche dir gegenüber und deinem Volk vernichten wirst. Herr, diese Perspektive wünsche ich, Herr, für jedes einzelne Kind Gottes, dass es wirklich einen viel Raum in dem lauteren Denken, diese lautere Gesinnung einnimmt und so uns hilft in dieser Welt mit den Ereignissen und mit den Umständen und vor allem mit all dem, was noch auf uns wartet. Und es wartet noch einiges auf uns, Herr, dass wir mit dieser Perspektive auch ohne Furcht und Zittern diese Tage begehen und eben in die Zukunft schauen, weil wir wissen, was wir erwarten. Das ist mein Gebet für mich, mein Gebet für alle deine Geliebten, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart und hoffe bis nächsten Mittwoch dann.